Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und da das europäische Wochenende vorläufig vorbei ist, haben wir ein paar mehr französische Siege gesehen als letzte Woche. Top 14, Pro D2, ein Nachholspiel der National haben wir für euch. Aber über all das sprechen wir natürlich zusammen mit Oskar. Schöne Grüße nach Brief.
Schöne Grüße nach Berlin. Und leider müssen wir auch über französische Niederlagen reden. Dazu dann aber ja, im Laufe des Podcasts dann mehr, denke ich. Ich hoffe, dir geht's ein bisschen besser, Marc. Trotz des...
Ja. Ja, wurde... wir haben keinen guten Lauf, was die Sicherheit in der Region angeht. Diesen Monat Keller eingebrochen und Nummernschild geklaut. Nicht am selben Tag. Immerhin haben wir uns die Enttäuschung auf mehrere Wochenenden verteilt. Das ist doch auch schon mal was. Aber gut. Ja, man kann sich nicht beklagen. Man kann sich nicht beklagen. Woanders verhungern die Kinder. Von daher sind wir doch hier ein bisschen... Machen wir weiter. Warte, wir mal. Bei dir alles gut soweit? Oder?
Ja, wie gesagt,
im Rahmen.
Man kann es vielleicht raushören. Es war ja zwischenzeitlich bei uns wieder so knackige 30 Grad, richtig schön T-Shirt und so, aber Wetterumschwung wieder 11 Grad, ist zum Kotzen, Schneeregen. Es hat sogar gehagelt, vor zwei Wochen, ein Brief, gehagelt. Ja, wieder ein bisschen erkältet leider dadurch, weil den Wetterumschwung hat man dann doch nicht kommen sehen. Aber gut, ich sag mal so, ich hoffe, dass die nächsten Wochen dann nochmal wieder hier wieder Richtung 30 Grad geht, denn ja, sonst bringt es ja nichts im Süden von Frankreich zu leben, ne? Wenn das Wetter genauso wie in Berlin ist.
Zählt man Brief schon zum Süden von Frankreich?
Ja gut, zwei Stunden, ne? Bis Bordeaux, zwei Stunden bis Toulouse und vier nach Paris. Ich sag mal so, das Selbstverständnis ist sicherlich Süden.
Occitanien in jedem Fall noch.
Ja. Auf jeden Fall nicht Paris.
Das ist schon mal viel wert, in aller Fairness. ja, ich meine, ein paar Niederlagen haben wir, Paris haben wir auch, das ein oder andere spannende Thema. Und ich meine, auch wenn das Wetter wieder ein bisschen kühl geworden ist, wir nähern uns trotzdem den heißen Wochen und den heißen Monaten, nicht nur witterungsbedingt. Auch in der Top 14 hatten wir mittlerweile 21 Spieltage, 5 sind es noch, in der Pro D2 sind es nur noch 4, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Drei.
Drei sogar, glaube ich, nur. Ja. Wir nähern uns wirklich...
Ja, die Ersten, glaube ich, können schon ihren Urlaub buchen, je nach Platzierung. Mhm.
In der National haben wir sogar nur noch einen Spieltag.
Ja, die haben dann wahrscheinlich schon ihren Urlaub gebucht.
Die meisten wahrscheinlich, ja. ja, da hat sich ja schon, also da steht ja eigentlich mittlerweile fast alles fest. Ich glaube, es geht noch um einen Playoff-Platz. Ja, einer kann noch ausgespielt werden, aber ansonsten geht es nur noch um die Reihenfolge. Aber ja, dazu kommen wir, glaube ich, wenn wir dabei sind. Wir haben eigentlich einen relativ kurzen Newsblock, auch relativ belanglos. Nichts, was man nicht auch hätte erraten können. Es gibt die dritte Generation der Stadionlabels der Ligue Nationale de Rugby, die ihre Labels für die Erstligastadien und später dann auch für die Zweitligastadien wieder vergeben, gemessen an Erreichbarkeit, Nutzung, Hospitalitäten, ja, das ganze Zeug. Und da stellt sich heraus, die Stadien von Stade Français Paris, Racing und Clermont sind die besten der Liga. Ist keine große Überraschung. Und die schlechtesten sind Oyonnax und Castres. Auch das keine Überraschung. Und der Rest ist in der Mitte ziemlich unspektakulär eigentlich. Wir haben mal wieder drüber geredet, gerade Clermont, Racing, die Könige der Stadionnutzung außerhalb der eigenen Spieltage. Racing ja jetzt sowieso auch wieder mit zwei Spielen außerhalb der eigenen Arena in Auxerre diesmal. Ja, von daher, das alles recht belanglos. Aber ich glaube, das war schon vom Newsblock.
Voll, ja, genau. Also, aber für die Pro D2 gibt es hier noch nicht, ne?
Noch nicht. Also in den letzten Jahren gab es sie schon immer wieder. Die dritte Generation jetzt dieser Labels wurde aber noch nicht für die Pro D2 vergeben. Ich denke mal,
ich
auch
frage
da.
mich auch, was die bringen sollen, weil die Vergleichbarkeit gibt es ja gar nicht. Na, sag ich mal, in Paris und kannst natürlich mit der Metro und mit dem Bus dahin kommen, gibt Pluspunkte. Ja gut, in Brief gibt es keine Metro und der Bus fährt aber auch nur im Kreis. Also, keine Ahnung.
Es lohnt sich doch, steigst in den Brief, steigst du an einem Ende die Metro ein und läufst den ganzen Zug bis nach vorne und bist angekommen.
Deswegen, also, keine Ahnung. Aber gut.
Ich glaube auch, also ich meine, es geht ja darum, wie gut quasi diese Stadionauflagen, die LNR hat, erfüllt werden. Die sind bei weitem nicht so streng, wie wir es aus dem Fußball kennen. Also es gibt eine Mindestanzahl an Plätzen, die ein Stadion haben muss. Ich glaube, in der ersten Liga liegt diese Mindestanzahl bei 10.000 und einem Platz. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist nicht so strikt. Und ich glaube, da geht es jetzt erstmal darum, einfach zu gucken, erfüllen die Vereine die Auflagen, verbessern sie sich so, wie sie sich verbessern sollten. Und ich glaube, wenn wir uns das in der zweiten Liga angucken, hätten wir auch relativ klare Kandidaten, die gut dastehen. Provence, Vannes, die das Brive in absolut, vor allem dann auch, wenn die neue Tribüne dann erstmal fertig ist, werden die sicherlich ganz weit oben stehen. Auf der anderen Seite hast du dann Vereine wie Biarritz zum Beispiel mit einem halb auseinanderfallenden Stadion. Montauban, deren VIP-Bereich aus zwei Containern besteht. Das
Ne,
ist
was die Massie hat
dann.
auch mal Pro Deux gespielt, darf man auch nicht vergessen.
Ja, was wild ist.
Vor 500 Leuten.
Ja, also ich meine, der beste, die Be der Bestwert, den Massin in der letzten Saison hatte, das waren, glaube ich, 1.500 oder 1.200. Aber das waren alles Freikarten. Die sind ja am Ende sogar alle umsonst reingekommen. Was eine schöne Initiative für den Ort ist. Aber ich meine, selbst damit hat man keine relevanten Zuschauerzahlen angezogen. Vielleicht positiv herauszustellen, was Zuschauerzahlen angeht. Béziers wurden die Zahlen jetzt auch veröffentlicht. Man verzeichnet aktuell ein Plus von fast 30% an Ticketverkäufen im Vergleich zum letzten Jahr. Also jetzt, wo es wieder läuft, sind sie auch alle wieder da. Ja. Aber da würden wir, glaube ich, auch keine allzu großen Überraschungen haben. Muss man in Fairness sagen.
Bleibt eins
Keine
ganz klar.
Überraschungen
Ja, bitte
und
mach.
spektakulär. Es ist. Ich meine, dabei hätte Castres ja durchaus Spektakuläres zu bieten gehabt, meistens auf dem Feld, um vielleicht mal die Überleitung zu starten. Denn sie haben ja auch den Spieltag eröffnet, der Top 14, und auch mit gut Stil, muss man sagen. Dieser spektakuläre Versuch ganz am Ende zum 25-24 gegen La Rochelle. Schon ein hart erkämpfter Sieg, aber nicht unverdient.
Nee, auf gar keinen Fall. Also Castres zu Hause bockstark. Ich habe jetzt nochmal eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hast du das Interview im Rugbyrama gelesen von O'Gara?
Tatsächlich nicht.
Gut, schade. Da hatte ich nämlich eine Frage für dich, weil ich selber nicht verstanden habe. Aber dann heben wir uns das für die nächste Folge auf. Ja, Fail. Gute Vorbereitung hier von uns beiden. Mal wieder alles vorbereitet.
Bin eigentlich schon mal gespannt. Nee, der ist schon eine Woche. Doch, 20.04.,
Ja,
das könnte er
so
sein.
genau nach dem Ausscheiden aus dem Champions Cup Interview gegeben. Und da ging es irgendwie darum, hat er gesagt, ich habe zu viel Champions League Fußball geguckt. Und ich habe aber den Zusammenhang überhaupt nicht verstanden. Oder wollte ich einfach dich mal fragen, ob du mich da aufklären kannst. Und vor allen Dingen, welchen Zusammenhang das mit Rugby und dem Spiel gegen Bayern hatte, weil das Interview eben im Vorfeld dieses, Entschuldigung, im Vorfeld des Spiels gegen Castres gegeben wurde. Und welche. Für mich war es so ein bisschen zusammenhanglos und vielleicht kannst du ja Licht ins Dunkle bringen.
Also ich glaube, das muss ich auch noch mal lesen. Ich muss ja für meine Verhältnisse sagen, dass ich Champions League Fußball auch nicht, oder ich sag mal, das schon einige Jahre her ist, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Das letzte Mal war das berühmt-berüchtigte Nebelspiel hier in Berlin zwischen Hertha und dem FC Barcelona. Schon ein paar Jährchen her, möchte man sagen. Aber ansonsten gilt ja mein übliches Credo, keine Hertha, kein Interesse. Von daher muss ich mich da, glaube ich, noch ein bisschen einlesen. Kann ich leider nicht beantworten, aber ich muss ganz
nächste, dann heben wir uns für die nächste Folge auf. Genau, weil ich nämlich genauso im Nebel stand wie Hertha gegen Barcelona im Olympiastadion. So ähnlich sah es bei mir mal im Kopf aus. Und, aber gut, dann aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dann dazu dann mehr in der nächsten Folge. Hast du noch was zum Spiel zu sagen?
Ich meine, es gab ja so ein kleines bisschen, wurde darüber geredet, ob La Rochelle, ob sie dieses Spiel hätten gewinnen müssen, ob das jetzt irgendwie so dieser Kater nach den Champions Cup Wochenenden ist, aber ich finde, das tut Castro Unrecht. Castro sind ein bärenstarkes Heimteam und dass sie solche knappen Spiele zu Hause gewinnen können, das haben wir in den letzten 2 Jahren, in denen sie ja lange, lange, lange nicht zu Hause verloren haben, zumindest in der Liga, durchaus gesehen, dass sie das können. Und finde dieses Gerede, ob das La Rochelle, wenn sie im Champions Cup weitergekommen wären, dieses Spiel wahrscheinlich auch gewonnen hätten, finde ich ein bisschen, vielleicht nicht respektlos, aber unhöflich gegenüber Castre. Nur weil sie ein schlechtes Stadion haben, haben sie ja kein schlechtes Team.
Eben, also es ist halt eine Bronze, ne? Ja, ein Bronzestadion, aber anscheinend eine goldene Mannschaft, eine 4-Punkte-Mannschaft. Ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist ein toller Kulisse, spannendes Spiel. Und am Ende ist dann vielleicht auch der 16. Mann auf der Tribüne, der dann den Sieg herbeigibt und auch vollkommen verdient. Und alles andere ist einfach ist Quatsch, ist Unsinn.
Ja.
Ist vielleicht eine gute Überleitung zum nächsten Spiel, Perpignan-Lyon. Ist auch Quatsch und Unsinn, drüber zu reden, mit 51-20. Ja, Perpignan, sozusagen geht dieses Wunder weiter, ja. Haben Magier als Trainer anscheinend, denn seitdem die internationalen Spieler nach den Six Nations wieder da sind, wenn man sich die letzten 15 Spiele anguckt, dann sind sie auf Tabellenplatz 1, also noch vor Stade Français und Toulouse, spielen unglaublich stark und sind eigentlich immer noch auf Qualifikationskurs, rein rechnerisch zumindest, also ja. Wurde ja letztens erst in einem Interview abgetan, als ach, ihr träumt und ihr spinnt und es geht um Abstieg. Aber wenn man so den einen oder anderen Perpignan-Fan auf Twitter und Instagram sieht, dann glauben die Leute dran. Vor allem, es geht auch noch mal Montpellier. In 2 Wochen, wenn ich richtig liege. Und das ist ein Spiel, die man auf jeden Fall auch gewinnen kann, auch auswärts. Und heimstark sind sie sowieso. Dementsprechend, wie siehst du das? Perpignan, Top 6?
Ja, ich meine, zumal Montpellier wird ja anscheinend fast ein Heimspiel. Von ja. Wir haben mindestens eine Tribüne, haben sie ja komplett in Beschlag genommen. Ja, ich meine,
Tickets schon vor 2 oder 3 Wochen verkauft gewesen. Und dann hat Montpellier daraufhin hat tatsächlich die Tickets zugemacht und hat dann die Tickets mehr oder weniger im Stile von Massy für 5 Euro verkauft. Halt aber nur an, sag ich mal, Studenten, die dieses dann in Montpellier auch lebten und das persönlich abholen mussten. So wollte man dann so ein bisschen die Perpignan-Fans ausschließen. Hat aber nicht geklappt, weil da anscheinend immer noch Plätze frei waren, weshalb nämlich heute die Ticketing dann wieder geöffnet wurde. Woraus sich dann natürlich dann wieder die ganzen Perpignan-Fans drauf gestürzt haben, weshalb jetzt, vor einer Stunde oder 2 Stunden habe ich auf Twitter gelesen, nur noch man als Abonnent, als sozusagen Dauerkarteninhaber mehr Plätze kaufen kann. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Leute da aus Perpignan wirklich im Stadion hocken.
Ja, also ich bin wirklich gespannt. Es ist, man darf natürlich, also ja, ich meine, diese Statistiken, wenn man anfängt, hier hochzurechnen, sagen, ja, also, wenn man die ersten 4 Spieltage rausrechnet, wäre Perpignan Zweiter. Ja, aber so funktioniert die Tabelle nicht. Auch Fabien Gengbacher, beziehungsweise Jean-Jean Bacher, hat auch nach dem Spiel gesagt, also für ihn ganz klares Playoff-Team, toll gespielt, super Team. Und es ist ein super Team. Man darf nicht vergessen, dass viel Verletzungsglück dabei ist. Die Reserve sich gut gefüllt hat. Also die Tiefe ein bisschen mehr da ist als in den letzten Jahren. Sie einen guten und erfahrenen Trainerstab haben. Und natürlich auch dieses 51-20 sehr beflügelt. Nicht allzu viele Offensivboni, die Perpignan in den letzten Jahren gesammelt hat. Und für die Statistik das erste Mal seit der Meistersaison 2009, dass Perpignan in der ersten Liga über 50 Punkte liegt. Gut, sie waren in diesem Zeitraum nicht allzu viel in der ersten Liga, muss man ja auch an Pferde sagen. Aber es ist natürlich schon so, dass ein gewisses Maß an Euphorie seit einigen Wochen zu spüren ist. Und das ist berechtigt. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Perpignan ein fantastisches Team hat und sie in meinen Augen nicht absteigen werden. Aber jetzt schon anzufangen, von den Playoffs zu reden, finde ich auch ein bisschen vermessen, weil dafür ist die Konkurrenz halt trotzdem zu stark irgendwo. Also, ja, Perpignan hat ein fantastisches Team, aber das haben Pau, Castres, Bayonne, La Rochelle, Bordeaux, Toulon und so weiter auch alle. Daher finde ich das
eigentlich
dann jetzt ein bisschen...
Team, der Top 14 hat eigentlich ein fantastisches Team. Oder ein Kader, wenn man auf den Namen guckt, muss man halt eigentlich auch sagen, ne?
Ja, das ist, wenn man jetzt mal Oyonnax rausnimmt, die jetzt ja dann doch da angekommen sind, wo man sie am Anfang der Saison erwartet hat, ist es ja schon eine sehr, sehr ausgeglichene Liga.
Ja.
Und jetzt Perpignan da irgendwo in die Top 6 reinreden zu wollen, finde ich schwierig. Laut Präsidium hat Franck Azema das klare Ziel Platz 10. Das ist realistisch. Platz 8 wäre vielleicht so die Optimalplatzierung, dass dann der Champions Cup Platz drin ist, was dann nochmal eine ganze Menge extra Geld bedeuten würde. Aber Platz 10 ist schon ein realistisches und auch gleichzeitig ambitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, wie die letzten Jahre verlaufen sind. Ne? Aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, Relegation, Relegation. Jetzt ein sicherer 10. Platz wäre schon ein fantastisches Ergebnis und ich finde nicht, da sollte man jetzt, oder dass man da jetzt irgendwie sagen sollte, naja, also wenn sie die Playoffs nicht schaffen, ja, vielleicht ein bisschen überambitioniert.
Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wenn wir schon beim Abstiegskandidaten sind, möglicherweise Oyonnax haben wir gerade eben angesprochen, verlieren zu Hause 13:43 gegen Racing, Catranduz. Erwartbares Ergebnis in der Höhe vielleicht dann doch zu hoch, aber auch da, glaube ich, muss man nicht viel darüber verlieren. Ein letztes Aufbäumen von Oyonnax, klar, ich weiß nicht, rechnerisch sicherlich noch einiges möglich.
Ja, gar nicht mehr allzu viel.
Da muss man dann auch jetzt dann die Heimspiele gewinnen, ansonsten ja, geht es wahrscheinlich dann wieder runter.
Ja, ich meine, es sind jetzt 12 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, 16 Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Bei 5 Spielen müssten sie jetzt schon alles mit Bonuspunkt gewinnen, um eine realistische Chance zu haben oder auch überhaupt um nur eine rechnerische Chance zu haben. Also eine Niederlage mehr und eigentlich ist es das dann schon.
Kann man auch einen Urlaub buchen.
Ja, ich sag's mal so, mit den Rücktrittsmöglichkeiten, die du heutzutage hast bei den meisten Reisebüros, würde ich damit jetzt vielleicht schon anfangen.
Wer vielleicht noch keinen Urlaub buchen muss, ist Stade Français und Bayonne. Beide noch im Aufstiegsrennen drin. Was heißt Aufstieg? Im Titelrennen drin. Und kurioses Spiel. Vorneweg das Ergebnis. 28-24 für Bayonne. Bayonne, die erste Hälfte komplett dominieren. Ich glaube, es war 16-3. Oder wahrscheinlich auch noch höher. Und dann Stade Français mit der Aufholjagd. Kommt ganz nah dran, das ist die 80. Minute, steht, ich glaube, Bayonne plus 3 oder plus 4 oder sowas. Relativ knapp, aber Bayonne ist im Ballbesitz und die 80. Minute ist schon eigentlich vorbei. Man muss den Ball jetzt nur noch irgendwie ins Aus bekommen und was passiert, was eigentlich passieren darf. Es gibt einen Turnover, Paris hat den Ball und in 2 Phasen legen sie einen Versuch. Nach dem Spiel große Aufregung, Lopez, der sagt, dass der Versuch nicht vom TMO ja, untersucht wurde, ist ein Skandal. Jetzt lese ich hier in unserem intelligenten Papier kein TMO, weil keine Bilder zur Verfügung gestellt. Da würde mich mal interessieren, Marc, klär uns auf, was heißt das im Detail und wie ist denn das möglich? Es gibt ja im Top 14 Spielfeld gibt es irgendwie 8 Kameras und dann nochmal eine oben, eine unten. Also wie kann es denn da sein, dass es da keine Bilder gibt?
Ja, das ist so ein bisschen die große Frage. Also das sind jetzt ist die Aussage vom Schiedsrichter des Spiels. Ich habe intelligenterweise seinen Namen nicht aufgeschrieben. Aber er hat jetzt im Nachhinein sich in der medialen Pike geäußert, dass der TMO sich schlicht und ergreifend nicht bei ihm gemeldet hat, dass irgendwas sein könnte, weil dem TMO von Seiten von Canal Plus keine Bilder zur Verfügung gestellt wurden, keine Zeitlupen zur Verfügung gestellt wurden und er deswegen schlicht und ergreifend nicht prüfen konnte, ob irgendwas gewesen sein könnte. Die Wortwahl, die er gewählt hat, impliziert irgendwo auch, dass es nicht das erste Mal ist, dass irgendwas in der Form passiert ist. Also er hat davon geredet, dass sie wieder keine Bilder und keine Zeitlupen hatten. Jetzt weiß ich nicht, ob er implizieren will, dass es oft zu lange dauert, was möglich ist. Aber die Wortwahl lässt schon darauf schließen, dass sie schlicht und ergreifend einfach wirklich keine Bilder bekommen haben. Er hat sich nicht dazu geäußert, ob er seine Entscheidung, das so stehen zu lassen, für richtig oder falsch hält. Ich denke auch, er muss sich dazu im Nachhinein, sollte sich ein Schiedsrichter nicht dazu äußern müssen und sich nicht für seine Entscheidung öffentlich rechtfertigen müssen. Intern anderes Thema, ne? Aber nicht öffentlich, weil das bringt sowieso nichts. Aber ich kann nachvollziehen, dass ein Camilo Pérez verärgert ist, dass spielentscheidender Turnover, spielentscheidender Versuch am Ende nicht nochmal kontrolliert wird. Aber vielmehr als das, was der Schiedsrichter gemacht hat, sich nämlich öffentlich zu entschuldigen, dass es nicht nochmal kontrolliert werden konnte, weil es das nicht gibt. Ich meine, das ist ja irgendwo das Ding. Wir hatten auch letztes Jahr zum, weiß gar nicht, war das die Barrage, muss das Barrage-Spiel zwischen Lyon und Bordeaux gewesen sein, wo es auch kein Tiermau gab.
Lyon und Bordeaux?
Ja, Barrage, ja. Viertelfinale. Okay. Da wurde ein Viertelfinalspiel der Liga ohne Tiermau gespielt, weil Canapluis das nicht hinbekommen hat. Und
da gab es eine große Aussage, weil nämlich auch ein Versuch gelegt wurde, kann ich mich auch daran erinnern, der eigentlich keiner gewesen wäre. Und das glaube ich ganze zweimal für Bordeaux, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Große Aufregung in den sozialen Medien. Ja, ja.
Von daher, also absolut, ne, und berechtigterweise finde ich dann schon, dass man Canapluis da ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen muss. Ich meine, ich will jetzt hier nicht irgendwie davon reden, dass es eine Verschwörung gegen Bayonne gibt oder so. Im Gegenteil, wenn es eine Verschwörung zugunsten einer der beiden Vereine gibt, dann eher zugunsten von Bayonne. Erstens, weil sie viel mehr Möglichkeit haben, alle zu bestechen mit Schokolade und Schinken. Und zweitens, weil, glaube ich, das Gros der Rugby-Fans Bayonne viel lieber hat. Aber von daher möchte ich jetzt irgendwie, also so weit würde ich nicht gehen, aber es ist natürlich, die Frage muss trotzdem irgendwo gestellt werden, warum Canapluis das anscheinend regelmäßig nicht hinbekommt.
Ja, vor allen Dingen, weil so ein Sieg hätte ja auch Bayern nochmal eine ganz andere Dynamik jetzt gegeben für das Ende der Saison. Und dann so zu, ja, irgendwie so zu verlieren, das ist natürlich einfach bitter. Einfach wirklich bitter. Was ich mich auch frage, kann man da nicht einfach, wie lange es eben halt auch dauert, auf die Bilder warten, dass man dann sagt, okay, wir warten jetzt halt die 10 Minuten, bis ihr die Bilder gefunden habt. Was ja nicht so schwer sein kann.
Also dafür hätte es ja einen Verdacht geben müssen, dass irgendwas nicht korrekt ist. Und dadurch, dass sich der Videoschiedsrichter ja nicht gemeldet hat, weil er ja keine Bilder hatte, um was zu kontrollieren, er hat ja gar nicht nachgeguckt, ob irgendwas ist oder nicht. Also es ist ja nicht mal so, dass wir jetzt davon reden würden, dass irgendwas ist. Der Schiedsrichter hatte auf dem Feld, ist ihm kein Foul aufgefallen. Für ihn war es ein korrekter Turnover. Und dadurch, dass auch der, also ich glaube auch nicht, dass sich bis jetzt irgendjemand dazu, also bestimmt hat sich irgendjemand dazu geäußert, aber ich kann mich nicht erinnern, gelesen zu haben, ob es jetzt tatsächlich ein Foulspiel war oder nicht.
Ja, ist klar.
Also das ist dann, glaube ich, eher der Punkt, dass eher die Bestürzung darüber ist, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, zu kontrollieren und nicht kontrolliert wurde.
Einfach unprofessionell.
Ja.
Also Schiedsrichter, ne, haben immer recht und sollten, muss man sich auch mal schützend vorstellen. Es geht gar nicht, was mit manchen Schiedsrichtern da teilweise in den sozialen Medien gemacht wird. Aber da kann ich auch Ärger von Fans verstehen, dass man sagt, es ist hier die, oder will zumindest die beste und größte Liga Europas sein, wenn nicht der Welt. Und am Ende scheitert es an der Technik. Ist ja wie im Grundschulunterricht, wenn der OH-Projekt da nicht funktioniert hat. Es geht einfach nicht. Es muss funktionieren.
Ich meine, es ist halt auch wild, du zahlst 107 Millionen Euro im Jahr dafür diese Bilder produzieren zu dürfen und dann machst du es einfach nicht.
Ja. Oder die haben sich im Sendewagen einfach gedacht, so 80, jetzt ist das Spiel vorbei, oh tschüss, jetzt machen wir gar nichts mehr. Das Spiel ist jetzt vorbei, jetzt keine Ahnung.
Jubeln der Stade Français-Fan.
Ja.
Oder Regie. Sorry, konnte leider nicht. Ich habe mein Champagner verkippt. Es tut mir leid. Aber gut, sie nehmen zumindest einen Defensivbonus mit, der sicherlich sehr bitteren Beigeschmack hat. Aber das ist nun mal das, was sie haben oder auch nicht haben. Pau Montpellier, apropos haben und nicht haben, 31-23 für die Section Paloise, die souverän gegen Montpellier gewinnen, die nicht konsequent genug mit ihren Bällen umgehen. Und am Ende dann, ja, Sieg der Perpignan doppelt wehtut, weil sie keine Punkte mitnehmen und Perpignan das 8-Punkte-Spiel, 10-Punkte-Spiel in dem Fall gegen Lyon sogar gewinnt. 4 Punkte Rückstand auf Lyon mittlerweile. Wird eng.
Ja, es wird also, eng. Aber gut, solange man vor Oyonnax bleibt und dann vielleicht dann im Relegationsspiel, dann ich weiß gar nicht, wie wird denn eigentlich die Relegation ausgespielt? Ist das mit Hin- und Rückspiel oder ist das nur ein Spiel?
Es ist nur ein Spiel. Und das bei eben im Zweitligastadion.
Je nachdem,
also
man
das
da,
heißt,
wie man da trifft, ne?
Ja, also Stand jetzt, ich meine, wenn sie dann jetzt nach aber stell dir mal vor, also Relegationsspiel Béziers Montpellier, hätte ich schon Bock drauf. Für die, die geografisch nicht ganz so wo mit der französischen Landkarte bewandert sind, es liegen per Auto liegen zwischen den Stadien vielleicht 20 Minuten. Hätte ich schon Bock drauf.
Vor allen Dingen in Béziers, also in Béziers und mit dieser Kulisse, diesen Fans. Und dann sage ich dir, dann verspreche ich dir jetzt schon, dass das Stadion so voll sein wird, die Leute sich aufeinander stapeln. Ja, da werden die, wie in Carcassonne, gibt es keine Einlasskontrollen mehr, alle rein. Da gibt es kein Halten mehr. Egal,
hätte
wie das
schon,
Ergebnis ausgeht.
Also ich meine, ich fände es natürlich, wäre natürlich sehr schade, dass es heißen würde, dass Vannes oder Provence nicht ins Finale kommen. Aber wenn wir in den Playoffs ein Duell zwischen Dax und Mont-de-Marsan und dann eben ein Relegationsspiel zwischen Béziers und Montpellier hätten, das ist schon ein Rugby-Träumchen, muss ich sagen. Das bockt schon so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, könnte man mal machen. Ja, ne? Das könnte man machen.
Dann fällt auch die Regie nicht ein, hoffentlich.
bei dem Spiel. Da können sie dann, wenn es zu Missgunsten von wobei, eigentlich, ich wollte gerade sagen, wenn es zu Missgunsten von BC geht, aber eigentlich sollen beide absteigen. Aber naja. Apropos Abschied nehmen. Vielleicht an dieser Stelle einmal nochmal ein Einwurf, wo wir schon im Po sind. Eine Hörerfrage, die uns erreicht hat. Und die Frage nach der Rente von Sam Whitelock. Wie wir das einschätzen, wie wir den Verlust für Po einschätzen und wie der die Zukunft aussieht.
Also erster Punkt, um nochmal auf die Hörerfragen zurückzukommen. Man muss wirklich ehrlicherweise sagen, dass den Podcast jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Leute hören, als wir das gedacht haben. Wir kriegen wirklich auch viele Mails, teilweise ziemlich lang. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich mich darum wirklich null kümmere. Das wird alles bei Marc hängen. Und er hat natürlich auch noch ein Leben, der hat eine Freundin, hat eine Arbeit. Und dementsprechend lesen wir alles, freuen uns auch tierisch, muss man ehrlicherweise sagen, freuen uns über alles. Aber wir kommen nicht wirklich hinterher mit dem Beantworten. Das ist einfach so. Lesen aber alles und deswegen wahrscheinlich, wenn ihr Hörerfragen habt, kommen die irgendwann dran, aber möglicherweise dauert es ein bisschen und habt dafür Verständnis. Ich weiß nicht, kannst du das unterschreiben, Marc?
Ja, also ich lese wirklich alles, sowohl auf Instagram als auch per E-Mail, übrigens info@bleublancrugby.de. Ich lese alles und wir freuen uns richtig über alles. Weil es ja dann doch immer so ein kleines bisschen, ne, man wirft was in die Welt raus und wenn was Positives zurückkommt, das ist dann immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber ja, es ist natürlich schon so mit Job und ohne Kennzeichen und leerem Keller ist es dann natürlich schon manchmal so ein bisschen so, dass das Leben dann in den Weg kommt und dann hat man so seinen Rappel und schreibt am Wochenende 20, 35 E-Mails und arbeitet es dann ab, aber es dauert halt manchmal 2-3 Wochen. Das ist alles.
Aber wir sind dran oder beziehungsweise Marc ist dran. Ich mache gar nichts. Muss ich da sagen. Ich rede nur ins Mikrofon, aber genau. Dankeschön, Marc. an der Stelle. Aber um zurück auf Sam Whitelock zu kommen, ich glaube, zwei Punkte. Der erste Punkt ist, es ist ein Verlust für Pooh. Ist, glaube ich, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich jemand, der super viel an junge Spieler weitergeben kann, der eine wichtige Figur im Lockerroom ist, aber sicherlich auch jemand, der ein ziemlich hohes Gehalt bezieht. Und da muss man sich fragen, der Einsatz-Nutzen-Faktor, stimmt der noch? Das werden die Leute in Po am besten wissen. Und ich glaube, wenn man sich dann gemeinsam dazu entscheidet, einen Vertrag, der auf 2 Jahre ausgelegt war, nach einem Jahr zu beenden mit dem Rücktritt praktisch oder mit dem Ende der Karriere, dann spricht das eine eindeutige Sprache, dass man sagt, vielleicht auch von beiden Seiten, dass wir wollen den Weg nicht mehr weitergehen, ja. Und dass man einfach einer Legende, die ja nun mal einfach ist, einen gebührenden Abschied gewährt halt, ne? Und ich glaube, für Sam Whitelock auch nochmal eine super Erfahrung gewesen, mit seinem Bruder zusammen zu spielen, der auch noch Kapitän ist, neues Rugby auch kennenzulernen. Und ich glaube, in dem Alter ist es auch gar nicht so einfach, sich umzugewöhnen von Super Rugby zu Top 14, weil ich glaube, das, was ich so von vielen Leuten gehört habe, die ja auch in Japan und auch Super Rugby gespielt haben, ist einfach, dass in Frankreich ist es einfach super physisch und es knallt halt richtig. Und ich weiß gar nicht, wie viele Spiele Sam Whitelock gespielt hat, aber der wird so viele Spiele auch schon im jungen Alter gespielt haben. Ich glaube, dieses Physische irgendwann ab einem gewissen Alter und mit den ganzen Spielen, die er halt schon gemacht hat, auf Top-Niveau, das merkt man dann halt auch. Und dann ist es vielleicht auch besser zu sagen, komm, also muss ich das meinem Körper noch ein Jahr antun und kann ich nicht auch einfach diese Rolle als Papa jetzt fortführen und noch ein paar gute Spiele machen und mal alles rausholen, bis halt die Räder abfallen. Aber muss ja auch nicht irgendwie dann mit seiner Gesundheit extrem weiterspielen. Also man kann es ja auch bei einem Jahr belassen.
Also zumindest laut zurück bipo.fr hat er 213 professionelle Spiele absolviert, davon fast 200 in der Startformation. Ja. Also ich bin da ganz bei dir. Ich denke zwei Dinge. A, ich glaube sowieso nicht, dass er dafür geholt wurde, der große Starspieler auf dem Feld zu sein, sondern dass er geholt wurde, um dem Team in der Kabine Ruhe zu geben und eben die jungen Spieler, die Po hat, ein bisschen an die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das alles ein bisschen weiter wächst. Ich glaube aber auch, dass einfach man hat die Saison gemerkt, er ist nun mal... Der Mann ist, was, 41 oder so? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber er ist kein junger 88 geboren. Ja, über 40 ist er, glaube ich. Ja.
Nee, 35. 88 ist 35.
35, na gut. 35. Gefühlt über 40. Ja. Er ist kein junger Hüpfer mehr. Oder? Und ich weiß, wie sich mein Körper anfühlt. Und ich bin noch nicht 35. Wenn er jetzt merkt, so dieses letzte Jahr, er spielt eine solide Saison, keine herausragende Saison, eine solide Saison, und er geht, bevor er eine schlechte spielt, finde ich, ehrlich gesagt, eine sehr erwachsene Entscheidung, aber genau für diese erwachsene Entscheidung haben sie ihn ja geholt.
Und nochmal über seine Spiele zu reden, ich bin auf der Wikipedia-Seite und ich weiß natürlich nicht, was richtig ist, aber er hat seit 2008 hat er für Canterbury 22 Spiele gespielt. Dann hat er für die Crusaders 180 Spiele gespielt und dann hat er für Neuseeland seit 2010 151 Spiele gespielt. 151 Spiele hat der Mann gemacht, laut Wikipedia. Also der hat fast so viele Nationalmannschaftsspiele gemacht, wie er Spiele für die Crusaders gemacht hat. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, vor allem, weil internationales Rugby auch nochmal, glaube ich, so ein Stück über Franchise und Club Rugby liegt, von Schnelligkeit, von Intensität einfach. Und das in so einem jungen Alter schon, ich glaube, das lässt vielleicht auch einfach seine Spuren. Und hätte er jetzt vielleicht nur 50 Spiele für die All Blacks gemacht und 100 für die Crusaders, dann wäre er noch 100 im Tank und bis 38 hätte er vielleicht ja noch in Frankreich spielen können. Aber irgendwann muss man auch sagen, dass der Körper dann wahrscheinlich bei uns allen mal, aber bei ihm dann möglicherweise auch signalisiert, ey, muss ich mir das jetzt noch antun?
Ja, also... Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, was er dazu gesagt hat. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er das zweite Jahr trotzdem noch irgendwo in Po verbringt. Ob es jetzt nur als Sturmtrainer oder U23-Coach oder was auch immer. Aber ich würde mir natürlich schon wünschen, dass er ein Pro bleibt und diesen Weg weitergeht. Kann ich mir auch vorstellen, mit seinem Bruder zusammen, dass man da irgendwie nochmal was geregelt kriegt. Aber ja, ich glaube auch, dass es insgesamt einfach, also ich sehe es insgesamt positiv zu sagen, also ich lieber zu früh als zu spät.
Ne? Man muss ja auch sagen, es sind ja immer so Leute auch aus dem Fußball, die nicht wissen, wann Schluss ist. Die machen immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann sind sie einfach, wie sagt man, nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ja, und die Leute haben halt dann in Erinnerung den 41-Jährigen oder keine Ahnung, Ronaldo oder wie auch immer, der jetzt in Saudi-Arabien kickt und vergessen eigentlich, wie toll der Manchester United gespielt hat mit 23.
Ja.
Und ich glaube auch, wenn es am schönsten ist, ist doch das Beste und vor allem auch selbstbestimmt zu entscheiden. Jetzt ist Schluss. Und nicht darauf warten, bis man sich nochmal ein Kreuzbandriss holt. Nicht darauf warten, bis man nochmal eine mega krasse Gehirnerschütterung hat. Man muss ja auch nicht sein Glück herausfordern. Ich glaube, der Mann hat allen gezeigt, was ein hervorragender Rugby-Spieler ist. Wie gut er ist, er hat das zweite Reihenspiel revolutioniert. Und ein Jahr weniger oder ein Jahr mehr Top 14. Das ist am Ende egal, glaube ich.
Ja, also ich glaube, also auch ein siebter Platz mit der Section Paloise wird, glaube ich, auch ein zweites Jahr in Folge keine 150 Länderspiele für die All Blacks in Schatten stellen. Zumindest nicht so bald. Apropos in Schatten stellen. Wir hatten am Wochenende die größte Choreografie der Rugby-Geschichte. 25.000 Platzkarten wurden im Velodrom in die Luft gehalten und haben den Stadtnamen von Toulon buchstabiert im Velodrom. Tatsächlich ein kleines bisschen kurios. Denn Toulon und Olympique de Marseille haben eine gute Beziehung, eine fast schon enge Freundschaft. Ja, spielen ja fast jedes Jahr ein Freundschaftsspiel gegeneinander in der Saisonvorbereitung. Toulon-Spieler sind regelmäßig auf den Plakaten von OM zu sehen. Die Fans von OM waren an diesem Wochenende aber tatsächlich in Perpignan und haben dort ihre eigene Choreografie gemacht, denn es gab ja einen Perpignan-Fan, der verstorben ist, der gleichzeitig auch in einem Fanclub von OM organisiert war. Und dort wurde ihm stattdessen eine sehr schöne Hommage bereitet mit einer Choreografie, wo er beide Trikots quasi anhat. Ein Spiel auch sehr spannend, Toulon 2019, Toulouse. Zu 14 fast die ganze zweite Hälfte. Wie sie das noch gewonnen haben. In aller Fairness, also so wie im Vornherein geredet wurde, naja, so wie Toulouse rotiert hat, die kassieren ja 50 Punkte. Ja, auch ein rotiertes Toulouse ist halt immer noch Toulouse.
Man muss zwei Dinge festhalten. Punkt 1, seitdem der Rauchraum geschlossen ist, läuft in Toulon, ja. Seitdem der Zug geht richtig ab. Haben wir schon in anderen Folgen festgestellt. Zweiter Punkt, richtig angesprochen, rote Karte. Aluminuse. Ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht, auf jeden Fall. Zweite Reihe, Stürmer Nummer 5. Kriegt eine rote Karte für einen Highshot. Ja, also es ist sozusagen ein Ruck. Dann gibt es einen schnellen Ball von einem Stürmer, der ankommt in Vollspeed. Und naja, geht nicht wirklich tief und hält seine Schulter rein. Ist ein gutes Tackle. Und ich glaube, vor 5 oder 6 Jahren wäre es einfach ein gutes Tackle gewesen. Aber wie es eben in Europa und vor allen Dingen in Frankreich gepfiffen wird, ist es eben jetzt eine rote Karte, trifft ihn dann am Hals, im Nackenbereich, also rot runter. Richtige Entscheidung, sicherlich. Und man muss auch sagen, also alle, wirklich alle Statistiken haben gegen Toulon gesprochen, wenn es um Ballbesitz geht, wenn es darum geht, in welchen Hälften des Spielfeldes gespielt wird. Ja. Also alles, Toulon hat alles dominiert, ja, bis auf halt den Punktescore, denn eine Aktion hat ausgereicht, eine Gasse dann schnell auf die Hintermannschaft und dann breakt halt der Center durch und legt einen super Versuch. Straight from the training ground, wie man so schön sagt, ja. Ein studierter Move, der super aufgegangen ist. Ja, und dann wurde halt mit ganz viel Mut verteidigt. Ja, und Toulouse im Endeffekt mit einem Punkt. Und das wird sie wahrscheinlich nicht so sehr ärgern, sind ja immer noch auf dem zweiten Platz und relativ sicher qualifiziert. Aber Ausrufezeichen von Toulon, dass man eben auch in Unterzahl dann so ein Spiel mit Wille und Courage gewinnen kann.
Ja, ich glaube auch, es ist natürlich immer so schade, wenn du sagst, du hast so ein Prestigeduell im großen Stadion, nicht ansatzweise ausverkauften Velodrom, aber trotzdem vor 60.000 Fans und Toulouse rotiert, ist natürlich sehr schade. Aber meine Toulouse haben sehr harte Wochen. Sie haben das Duell gegen Racing zu Hause, die sicherlich auch nach dem Champions Cup Achtelfinale ein bisschen was gut zu machen haben in diesem Duell, bevor dann tatsächlich das europäische Halbfinale kommt. Kann man Toulouse jetzt nicht unbedingt verübeln, dass sie ein bisschen auf ihre Starspieler achten und achten müssen wahrscheinlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss einfach Prioritäten setzen und ich meine, sie hätten fast gewonnen, das muss man ja auch fairerweise sagen. Ja. Und gerade mit Bezug jetzt auf Racing zu Hause, dann Champions Cup auch zu Hause. Die Tickets waren, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. Ja. Das sind Spiele, die darf man noch nicht verlieren dann halt. Ne? Der Druck auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen größer ist, als im Velodrom zu spielen, bei aller Besonderheit. Entschuldigung, ist ja auch ein tolles Stadion, ne? War ja schon selber da, mir ein Fußballspiel angeguckt, toll mit den beiden Virages da, aber ja. Gut, ich glaube, im Endeffekt ist dann halt so ein Champions-League-Halbfinale zu Hause wichtiger. Und ich kann es auch sportlich nachvollziehen.
Ja. Für Toulon trotzdem wichtiger Sieg, gerade für Selbstbewusstsein, vielleicht auch so ein kleines bisschen die Genugtuung für Lester Fainga Nuku, der zwei Versuche gelegt hat. Manchmal sind es ja auch die einfachen Ansprachen, da hat ihm der Trainerstab einfach gesagt, tu so, als würdest du immer noch Super Rugby spielen. Ja, und zack, legt er zwei Versuche.
Da gibt es nämlich keine Verteidigung mehr, wenn man Super Rugby denkt. Einfach durch.
Sonic the Hedgehog bei den Olympischen Spielen. Ja, ist die einfachen Wege. Apropos Videospiele, das, was Bordeaux gegen Clermont phasenweise gemacht hat, war schon, wirkte schon fast so, als hätten sie irgendeinen Cheatcode. Also gerade der Versuch ganz am Ende von Damien Penaud, der gegen seinen Ex-Verein einen Hattrick gelegt hat, das Uriosico, war ja nicht der Einzige, der auf seinen ehemaligen Verein gestoßen ist. Aber ja, am Ende, ich weiß gar nicht mehr, wer da durchgebrochen ist. In der 79. Minute, Clermont kommt, der Spieler von Clermont, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer da durchgebrochen ist, wird Meter vor der Marlinie von Bielbiaré noch zu Boden gebracht. Clermont macht zwei Phasen mit dem Sturm und es kommt zum Versuchen, wo eben halt von Damien Penaud, der 100 Meter auf der anderen Seite den Ball dann ablegt. Das fühlte sich schon sehr geschummelt an. Im Sinne von, das geht nicht. Also, ja. 41-7 übrigens das Endergebnis. Oder es war nicht hoch genug.
Ich glaube, da muss man nicht drüber reden. Vor allem, Clermont ist eigentlich eine gute Mannschaft. Vor allem auch gegen Alster ihrerseits halt 50 Punkte gelegt. Ja. Sind so diese Spiele, die man eigentlich ausklammern kann. Im Blick auf die Zeit vielleicht auch sollten, auch wenn wir zu Pro Deux jetzt kommen. Es gibt ja einige Spiele, die wirklich in der Pro Deux interessant waren, auf die es sich auch lohnt, näher einzugehen. Ich glaube, wo man nicht lange drüber reden muss, sind einmal Provence, die gegen Montemorçon 46-22 gewinnen. Dann einmal, ja, denke ich, Biarritz, die zu Hause gegen Grenoble mit 19-46 verlieren. Und einmal Nevers, die gegen Colomiers 34-15 gewinnen. Und damit können wir vielleicht einsteigen, damit Colomiers nicht mehr die Chance hat, sich zu qualifizieren und sozusagen auch im Urlaubsmodus dann sind, bald zumindest.
Ja, also ginge schon noch, aber es wäre eine große Herausforderung. Aber damit sind sie auch nicht alleine mit der großen Herausforderung. Aurillac haben auch ihren Tabellenplatz mehr oder weniger festgemacht, 27-7 gegen Béziers gewonnen, haushoch. Raffaele Costa Storti, neuer Rekordversuchleger der Pro D2, der auch den einzigen Versuch seines Vereins gelegt hat. Valence gegen Agen, auch ein relativ eindeutiges Spiel am Ende gewesen, 38-21. Aber es gab auch engere Spiele. Ich weiß nicht, mit welchem wir einsteigen wollen, weil alles hat sich ja so ein kleines bisschen verstrickt. Fangen wir vielleicht erstmal an mit Montauban Van, 26-36, Eric Max in der 56. Minute eingewechselt. Montauban sehr glücklich, dass auch Biarritz und Rouen verloren haben. Biarritz, wie angesprochen, gegen Grenoble und Rouen 16-29 in Dax. Auch kein Maxime Oldmann, kein Tim Menzel übrigens auch. Ja, auf der anderen Seite gab es eine Mannschaft, die ihrem Klassenerhalt ein ganz gutes Stück näher gekommen ist. Swayo Angoulême. Ich leite an dieser Stelle vielleicht einfach mal über.
Ja, Swayo Angoulême gewinnt so 22-12 gegen Brief. Ich habe leider nicht gespielt, war aber trotzdem dann da, bin mit dem Team mitgereist. Ich habe schon gedacht, eigentlich ist unser Tag so, vor allen Dingen nachdem der Verbinder einen 3-Punkte-Kick, der wirklich zentral war, gegen den Pfosten gehauen hat, habe ich gedacht, ja, okay, jetzt läuft es eigentlich. Aber lief nicht, ja, 10 schlechte Minuten und hast jetzt 2 Versuche. Heißt natürlich für uns, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe meinen Urlaub noch nicht gebucht, weil wir haben ja auch ein Derby, wir haben dann auch auswärts gegen Wannen spielen und dann zu Hause gegen Biarritz. Das sind alle Spiele, die man gewinnen kann, gewinnen muss auch. Das Derby, das müssen wir wirklich gewinnen. Man muss natürlich auch jetzt fairerweise sagen, die Qualifikation liegt nicht mehr in unseren Händen jetzt. Ne? Das ist jetzt alles, wir müssen unseren Job machen, aber wir müssen irgendwie auch dann halt die Daumen drücken, dass andere Leute vielleicht ihren Job nicht machen, ihrerseits, damit wir uns halt noch qualifizieren können. Aber gut, wir haben sowieso immer auf uns geschaut und jetzt haben wir einen Joker zu viel verspielt, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben gute 80 Minuten gespielt gegen Colombier. Wir haben gute 40 Minuten gespielt gegen Angoulême, aber 40 schlechte Minuten reichen dann halt eben aus in der Situation, in der wir uns befinden, um halt sich so eine Situation zu manövrieren, in der wir jetzt halt sind. Aber gut, das ist der Sport, es gehört leider dazu und jetzt gegen Aurillac des Derbys müssen wir gewinnen. Da fährt auch kein Weg dran vorbei.
Ja, unabhängig von der Qualifikation wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch sagen, fairerweise, es gibt so viele Gründe, das Derby zu gewinnen. Der erste ist sicherlich natürlich der Club etc. 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 Der zweite ist Saïd Tiresh, unser Kapitän, der wirklich schon 40 ist, 39, der lange in Aurillac gespielt hat, dann lange bei uns in Brief war und der es wahrscheinlich seine letzte Saison sein wird, sein letztes Derby, dem einfach nochmal einen Abschied oder eine Erinnerung zu geben, ist, denke ich, was auch wichtig ist, einfach vom Respekt gegen voreinander. Natürlich dann halt, das ist Derby so wichtig in der Stadt und wir haben gegen Angoulême verloren. Ich glaube, jetzt sind schon über 9000 Tickets verkauft. Nur an Heimfans und Aurillac wird sicherlich auch mit 1000 Auswärtsfans kommen, wenn nicht sogar mehr. Also dementsprechend wird eine tolle Atmosphäre sein und es gibt viele Gründe, das Spiel zu gewinnen.
Ja. Wir sind in jedem Fall sehr gespannt. Ich drücke die Daumen, auch um die Schlussphase ein bisschen spannend zu halten. 6 Punkte sind es. Auf sowohl Nevers als auch Mont-de-Marsan. Rückstand 7 auf Dax. Noch ist rein rechnerisch ja wirklich alles drin. Von daher bleiben die Daumen gedrückt, vor allem auch für eine spannende Schlussphase. Aber schauen wir mal, ob ihr am Ende der Saison auch noch glücklich unterschriebene Gehaltschecks bekommt oder nicht. Ich gucke gerade mal, ob wir irgendein Spiel ausgelassen haben. Ich glaube, wir haben alle Ergebnisse.
Aber was wir noch mal reden können, ist, glaube ich, der Abstiegskampf. Weil, also wenn man jetzt die Nummer sagt, Ruhr 43, Montauban auf dem 15. Platz mit 45 und Biarritz hat dann halt schon 49 und dann Angoulême auf dem 13. Platz, die sind eigentlich schon aus. Die haben die Klasse sicher, kann man sagen. Jetzt, wer von diesen Biarritz, Montauban, Ruhr steigt für dich ab? Also wenn du dich festlegen müsstest, vielleicht einfach nochmal, wann? Rouen muss in Wann ran, auswärts. Dann spielt ihr zu Hause gegen Angoulême und nochmal zu Hause gegen Mont-de-Marsan. Und Montauban ihrerseits spielen auswärts in Colombier, spielen auch Mont-de-Marsan und spielen dann nochmal auswärts in Aurillac. Und das sind zwei, sage ich mal, Spielpläne, die beide kompliziert sind, zumindest auf dem Papier.
Ja, also für mich ist ich glaube, in Wann wird Rouen verlieren, auch wenn es ja mittlerweile als Derby gehandhabt wird, aber sehe ich eigentlich nicht, dass das ist, aber nominell ist es ein Derby, wird ja generell gefühlt ein halber Derby-Spieltag mit dem Derby Landais zwischen Mont-de-Marsan und Dax, mit eurem Derby und Colombier-Montauban. ich glaube, wenn Nortobon und Colomiers punktet, dann halten sie die Klasse. Weil Rouens Formkurve zeigt zwar deutlicher nach oben oder weniger nach unten als die von Montauban, aber es ist natürlich, sie haben Rückstand, 2 Punkte nur, aber sie haben Rückstand. Und für mich kommt es dann auf den letzten Spieltag, wo Montauban in Aurillac spielt, die zu dem Zeitpunkt schon so weit im Tabellenmittelfeld, im Tabellen nirgendwo sind, dass denen scheißegal ist, ob sie das gewinnen oder nicht. Und wenn Montauban da ankommt und alles auf eine Karte setzen muss, dann werden sie das gewinnen, denke ich. Oder haben zumindest sehr gute Chancen. Und ich sehe nicht, dass Rouen so ein Gimmi-Spiel hat. Also keins, bei dem man sagt, also das ist ein Spiel, wo sie definitiv einen Sieg holen können.
Und du glaubst nicht, dass sie vielleicht mal nochmal so einen großen Wurf hinbekommen wie gegen Ex?
Ah, ich glaube schon, dass es absolut möglich ist. Ich würde nur nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil es schon beides, also wenn du mich fragen würdest, wen hätte ich gerne auf dem Abstiegsplatz gesehen, dann würde es, glaube ich, niemanden, der den Podcast schon etwas länger verfolgt, überraschen, dass ich Biarritz sage. Ich finde es bei beiden sehr schade, aber ich glaube, ich würde mir schon wünschen, dass Rouen die Klasse hält. Es ist nun mal ein Verein außerhalb der traditionellen Rugby-Landschaft. Es ist ein Verein, der mit viel mehr Dingen zu kämpfen hat als ein Verein wie Montauban. Was Nachwuchsfinden angeht, haben sie viel mehr zu kämpfen, weil sie die ganzen Leute erstmal nach oben holen müssen, dafür viel mehr Geld ausgeben müssen, weil die Leute umziehen müssen, ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen müssen. Und das sorgt vielleicht dafür, dass Rugby auch mal außerhalb der traditionellen Region erfolgreich ist. Und man kann immer über alles reden, aber ich fände es schon sehr, sehr schade, wenn dieses Projekt erstmal wieder in Stocken gerät. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich glaube gleichzeitig, dass ein Abstieg für Rouen weniger schlimm ist als für Montauban, für die im Falle eines Abstiegs wirklich alles auf dem Spiel steht, inklusive der eigenen Existenz. Und da muss man dann wirklich aufpassen. Ich denke, es wird so bleiben, wie es jetzt ist. Es wird haarscharf, aber ich denke, sie werden in die Relegation kommen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob sie, wenn wir ein Relegationsspiel Montauban und Carcassonne haben, ob das nochmal so endet wie letztes Jahr. Dass sie
fragen, das Aufstiegsspiel der dritten zur zweiten Liga und das Relegationsspiel findet auch beim Drittligisten statt.
Ja. Okay. Ja. Von daher, es wird nicht einfacher. Ja, das ist ja dann, glaube ich, eher so dieses.
Ich meine, du hast die Überleitung jetzt ja schon ein bisschen gegeben. National hatten wir dieses Wochenende nur ein Spiel und wichtig, Périgueux gewinnt Haus auch gegen Hier mit 67-19. Aber um vielleicht da auch nochmal jetzt, wo wir darüber geredet haben, von wem du denkst, er steigt ab, von wem denkst du denn, dass er aufsteigt? Und vor allen Dingen, von wem denkst du, dass er ins Finale kommt, um dann halt dieses möglicherweise Relegationsspiel gegen Rouen, Montauban oder Biarritz zu spielen? Was denkst du denn da? Da können wir dann vielleicht in 3-4 Wochen zurückkommen und sagen können, Marc hat da recht gehabt, der Wahrsager, oder wir vergessen es einfach.
Also ich glaube, wir haben aktuell 3,5 Kandidaten. Also ich glaube, Suren, Périgueux werden beide in den Playoffs sein oder zumindest einer von beiden, aber sind für mich keine realistischen Aufstiegskandidaten. Périgueux sind gerade erst aufgestiegen, die werden nicht durchmarschieren. Suren, selbst wenn sie aufsteigen, erfüllen sie gar nicht die nötigen Stadionauflagen unter anderem. Und für einen Verein, der jetzt auch gar nicht, feiern sie jetzt am Wochenende erst ihr 50. Jubiläum. Und es ist erst die zweite vollprofessionelle Saison. Und in der zweiten vollprofessionellen Saison direkt in die Pro D2 aufzusteigen, finde ich schon. Also es wäre eine große Überraschung. Ich glaube auch, dass der Verein damit vollkommen überfordert wäre. Ich glaube, es wäre auch für die Pro D2 keine schöne Sache. Also wir haben 4 Vereine, die realistische Chance haben. Nizza, Albina, Borne, Carcassonne. In welcher Reihenfolge finden wir jetzt am Wochenende raus? Albi sind jetzt so oft im Halbfinale gescheitert, dass es mir schwer fällt, daran zu glauben, dass sie es dieses Mal packen könnten. ich glaube, sind jetzt 6 oder 7 Mal hintereinander im Halbfinale gescheitert. Also darauf zu setzen, dass sie mal das Halbfinale überschreiten können, fällt mir schwer zu glauben. Also von daher so halb, man muss mit ihnen rechnen, aber ich würde nicht auf sie setzen. Nizza, Narbonne und Carcassonne sind die realistischen Kandidaten. Für mich persönlich.
Sag mir jetzt, sag mal einen direkten Aufsteiger und einen, die beiden Finale und dann sagst du, wer es gewinnt.
Ich sag Finale zwischen Narbonne und Nizza und Narbonne gewinnt wieder und Nizza schaltet in der Relegation am Oktober.
Okay, dann sag ich, müssen wir spannender machen, kann ich das gleiche sagen, sag ich Albi Carcassonne und Carcassonne gewinnt.
Das wird spannend. Ja, auch ein Duell, das ist immer mal wieder im Finale der französischen Rugby League Liga, der französischen Rugby League Wettbewerbs, des Franz gab, auch mit meistens dem Sieger Carcassonne. Fände ich spannend. Aber ich mag die Rivalität, die sich zwischen Narbonne und Nizza entwickelt hat. Auch nach dem ersten, haben wir ja schon, in der ersten Saison National hat Narbonne ja das Aufstiegsspiel gegen Nizza haarscharf gewonnen. Ein Replay würde mich freuen.
Meinst du, würdest du dir anschauen? Würdest du sagen, dafür poste ich den richtigen YouTube-Link und guck's mir auch an? Egal, wie schlecht die Qualität ist.
Ich habe beim letzten Mal den richtigen YouTube-Link gepostet, der war nur nicht gut. Okay. Die Qualität war nur grottig. Würde ich mir angucken. Würde ich auch schamlos. Du, meine.
Was müsste passieren, dass du nach Narbonne fährst und den Spieler guckst?
Ich müsste so ein Geld verdienen.
In den Auto springst, ohne Nummernschilder und schnurstracks immer Richtung Süden, ja? Immer runter bis an die spanische Grenze.
Katalanische Grenze. Du, die Verlockung ist wirklich groß. muss ich mal schauen. Ich will mich noch auf nichts festlegen. Aber ich glaube, wenn es zu diesem Finale kommt, finden wir eine Möglichkeit, das cool zu machen und daraus was zu machen. Ich will nichts versprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns, wie auch immer, was Cooles dazu überlegen und dass wir da was draus machen. Ich verspreche nichts, weil ich auch noch nicht weiß ganz genau, wie es mit meinem Kalender aussieht, aber.
Nummernschilder braucht man natürlich auch.
Also vor Ort wird, glaube ich, tatsächlich finanziell ein bisschen schwierig, aber wir finden irgendwas Cooles. Also ich glaube, es müsste es.
Den Bleu Blanc Rugby Außenreporter. Und wenn er Narbonne gewinnt, dann gibt es ja nichts, dass einer den Plattsturm mitmacht. Vielleicht ja so ein Stück Rasen raus, weißt du? Vielleicht ein Stück Rasen raus.
Oh ja. Nach Berlin. Das finde ich schön.
Vielleicht auch eine Eckfahne oder sowas.
Ohne Eck. Eine Eckfahne würde ich nehmen.
Kannst du ja noch schön hinten so, weißt du? Da hinhängen, in den Hintergrund. Das wäre auch wirklich legendär halt, ne? Das wäre so.
Das Finale findet am 18. Mai statt. Ich glaube, das ist mein freies Wochenende. Das wäre natürlich, ich muss noch einmal kurz verifizieren. Es wäre perfekt. Ich glaube nicht, dass ich glaube immer noch, also es ist schon optimistisch zu glauben, dass ich hier für das Spiel nach Frankreich komme. Ich glaube, das wird nicht ganz klappen. Ja, das ist mein freies Wochenende. Aber ich sag mal Folgendes, wenn es Narbonne ins Finale schafft, dann finden wir eine Möglichkeit, das in irgendeiner Form gemeinschaftlich zu verfolgen. Ja. Das kriegen wir hin. Ich lasse dieses Versprechen jetzt einfach mal im Raum stehen und sage an dieser Stelle, wenn ihr Fragen habt, info@bleublancrugby.de oder auf Instagram unter bleublancrugbypod. Wir lesen alles. Denn lesen können wir, schreiben ist ein bisschen schwieriger. Aber wir freuen uns über alles und ich sage an dieser Stelle.
Wichtig ist, dass die Antworten auch qualitativ sind. Ne? Nicht so ein Zweizeiler-mäßig, sondern das muss er dann auch. Einige schreiben ja wirklich lange Texte und geben sich wirklich Mühe. Ich lese das dann auch, weil Marc mir das schickt. Genau. Das will alles gut bedacht sein.
Ja, ich meine, also das ist ja wirklich in aller Fans. Wie gesagt, wir kriegen sehr, sehr schöne Nachrichten und wir freuen uns wirklich drüber. Und ich finde, das ist dann auch die Frage des Respekts euch gegenüber, mir dann bei der Antwort genauso viel Mühe zu geben, wie ihr euch beim Schreiben gegeben habt. Und das ist nicht immer ganz, ist dann manchmal ein bisschen Zeit verbunden. Und die Zeit muss man sich sicherlich nehmen, aber man muss trotzdem vorher welche finden. Und das ist dann manchmal so ein bisschen das Problem. Aber das wird schon alles. Das wird schon alles.
In diesem Sinne, habt eine erfolgreiche Woche. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Ne?
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.